Der Titel meiner Predigt heute heißt Schlaf gut. Guck mal, ihr seht es gleich, Schlaf gut. Und ich dachte gerade, wenn das jetzt noch ein bisschen weiter ginge, ideal, oder? Und ich mag es auch, also ich, das ist Programm, es ist okay. Vielleicht hattest du eine schlechte Nacht, es war zu warm oder Stress oder irgendwas und hast wenig geschlafen. Wenn du die nächsten 30, 35 Minuten dazu nutzen möchtest, um erholsamen Schlaf zu kriegen, dann sei es dir gegönnt. Bitte nutz diese Zeit. Und ich würde nämlich sogar behaupten, dann ist alles erreicht, was heute erreicht werden soll. Ja, das ist mein Ziel mit dieser Predigt heute, dir guten Schlaf zu ermöglichen. Und ich bin davon überzeugt, es ist ein Geschenk, guten, erholsamen Schlaf zu haben. Schlaf, warum Schlaf? Ich habe mich im Internet schlau gemacht, was im Schlaf in unserem Körper eigentlich alles so passiert, was da so vor sich geht und warum es gut ist, ne? Für unser Gedächtnis, für die Gehirnregeneration. Ja, Dinge werden verarbeitet und gespeichert in unserem Geist, während wir schlafen. Lernen und Problemlösung wird im Schlaf unterstützt. Abfallstoffe im Gehirn werden abgebaut. Unser Körper auch. Körperliche Erholung. Muskeln, Zellen, Gewebe, all das repariert sich im Schlaf. Wir brauchen diesen Schlaf, damit das wieder heilen kann. Die Wundheilung wird im Schlaf gefördert. Muskelwachstum passiert im Schlaf. Du kannst tagsüber noch so viel trainieren, wenn du nicht schläfst danach, auch irgendwann, dann werden die Muskeln nicht größer werden. Dein Immunsystem braucht den Schlaf. Immunzellen werden im Schlaf gebildet. Abwehrstoffe werden produziert. Dein Herz-Kreislauf-System braucht den Schlaf, damit der Blutdruck mal runtergeht in der Nacht und dein Herz und deine Gefäße Entlastung bekommen. Hormone werden im Schlaf ausgeschüttet oder weniger stark. Ja, Hormone, das Wachstumshormon zum Beispiel, deswegen wachsen auch die Muskeln im Schlaf logischerweise, aber das Stresshormon, Cortisol, Insulin für die Blutzuckerregulation. Und auch eins, was ich nicht aussprechen kann. Ghrelin, Leptin, Hunger- und Sättigungsregulation auf jeden Fall. Ja, unser ganzer Verdauungstrakt, der verarbeitet Dinge. Da werden Dinge verarbeitet und verdaut. Das ist großartig. Und auch für die emotionale Stabilität ist der Schlaf wichtig. Wer müde ist, ist total gereizt. Emotional unstabil, hat eher Stress als andere. Also guter Schlaf ist wichtig für die Stimmungsregulation. Es lohnt sich zu schlafen. Schlafen ist was Wertvolles und ich bin Gott so dankbar, dass er nachts das Licht ausgemacht hat, dass wir die Augen zumachen können und wir wirklich diese Zeiten haben. Wir sind so angelegt, Gott, das ist so gewollt, dass wir uns die Zeit nehmen zum Schlafen und sogar noch einen Ruhetag in der Woche eingeplant, wo wir dann auch nochmal vielleicht einen zusätzlichen Mittagsschlaf machen können, weil es gut für uns ist, weil es uns gut tut und weil Gott uns darin segnet. Wahrscheinlich wusste der Weise König Salomo von diesem Wert des Schlafens. Er hat Weisheit bekommen, Gott fragte ihn, er war der Sohn von König David und als er dann König wurde, fragt Gott ihn, was kann ich für dich tun, was kann ich dir schenken? Und Salomo wünscht sich Weisheit und die bekommt er von Gott geschenkt und weil er nicht Reichtum gefordert hat, kriegt er den Reichtum noch mit dazu. Eigentlich ein guter Deal. Es lohnt sich, um Weisheit zu fragen. Und er bekommt Weisheit und er schreibt ein Lied. Ein Psalm, der dann auch immer bei den Wallfahrtsfesten, also bei den drei großen Pilgerfesten in der jüdischen Kultur, wo alle nach Jerusalem pilgerten, dann auch gesungen wurde miteinander. Und ich habe euch die ersten zwei Verse dieses Psalms mal mitgebracht. Der steht nämlich in Psalm 127 und ihr könnt sie gerne mitlesen. Da heißt es, wenn der Herr, also Gott, nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. Vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt, um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Das ist die neue Genfer Übersetzung gewesen. Gibt auch andere Übersetzungen, da klingt es ein bisschen unterschiedlich. Es war gar nicht so leicht, sich zu entscheiden, weil es überall so viele spannende Aspekte in diesem Psalm drin sind. Und ich möchte euch gerne einladen, für all die, die noch wach sind, ja, die anderen schlaft ruhig weiter, für alle die, die noch wach sind, gerne mal ein bisschen genauer diesen Psalm oder diese ersten beiden Verse unter die Lupe zu nehmen. Wir fangen mal mit dem Punkt 1 an, das Haus. Das Haus, wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich, sagt der Psalm. Wer von euch hat schon ein Haus gebaut? Nur einige Hände, fleißig, sehr gut. Welche dieser Häuser hat Gott für euch erbaut? dachte ich mir. Das ist spannend. Also, wenn wir das so merken, scheint Salomo ja irgendwas tiefer liegendes zu beschreiben mit dem, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist es umsonst gewesen. Also umsonst nicht im Sinn von kostenlos, das ist es nie, aber keinen von euch hat Gott das Haus gebaut. Was ist denn da los? Was meint Salomo denn also hiermit? Da muss irgendein tieferer Sinn dahinter stecken und es geht scheinbar nicht nur um ein Gebäude aus Stein und Holz. Bayit, so heißt das hebräische Wort, was da steht. Bayit, Haus. Und man kann es natürlich einfach auch als Haus verwenden. Ja? Also Bayit ist einfach das Haus. Und wenn man das Gebäude anguckt, dann ist es ein Haus. Aber es gibt eben in diesem hebräischen Begriff noch ein bisschen mehr Interpretationsspielraum aus dem Kontext heraus, was Bayit noch alles bedeuten könnte. Zum Beispiel Aufenthaltsort, Lebensraum. Da, wo ich bin, da, wo ich mich lebe, da, wo ich mein Leben entfalte. Bayit heißt aber auch Familie. Nachkommen, Kinder, die ich haben werde. Das ist das Haus, die Familie. Manchmal beschreibt es auch die Herkunftsfamilie, also da, aus welchem Haus man kommt, aus welchem Haus man entstammt, sozusagen. Schön, sehr schön finde ich den Aspekt von Vermögen. Vermögen, das ist zum einen das materielle Vermögen, was man vielleicht hat, das ist zum anderen aber auch das innere Vermögen, das, was den Menschen vielleicht so im Innersten ausmacht, das, was drin ist, das Lebenswerk. Und natürlich kann man Bayit auch für das Haus Gottes verwenden, also den Tempel, da, wo Gott wohnt, da, wo er Wohnung genommen hat, das Haus. Wie gesagt, ich mag den Begriff Vermögen sehr. Und ich glaube, das ist auch das, worauf Salomo in diesem Psalm am meisten anspielt. Vermögen, wenn es um mehr geht, als nur um Geld und Materielles. Das, was du bist. Das, was du hast. Das ist dein Haus. Und da spielt vieles rein von dem, was ich genannt habe. Da gehört auch der Lebensraum hinein, in dem du wohnst, vielleicht auch das Gebäude, in dem du bist, die Familie, aus der du kommst, die Familie, die du selber hast, dein Bankkonto, deine Emotionen, deine Liebe. All das, was dich ausmacht, ganzheitlich, gehört zu diesem Haus mit dazu. Dein Wert, dein Status, möchte man vielleicht auch sagen. All das Vermögen ist dein Haus. Und Salomo sagt, und wenn Gott das nicht erbaut, wenn Gott dieses Vermögen nicht errichtet, dann ist es vergeblich. Dann bringt es nichts. Kommen wir zum zweiten Gedanken. Die Stadt. Die wird ja auch benannt. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Was ist eine Stadt? Die Stadt ist das, wie und wo Menschen miteinander versuchen, ihr Vermögen, ihr Haus zu sichern. Deswegen gibt es Städte. Gemeinsam sind wir stark. Wir bauen eine Mauer drumherum, dann ist es sicher. Wir halten Ordnung miteinander. Es gibt gewisse Regeln des Miteinanders und dadurch sichern wir unser Vermögen, das, was uns ausmacht. Die Art und Weise, wie wir leben wollen. Menschliche Sicherungssysteme, Schutz, Kontrolle. Organisierte Gemeinschaft, Ordnung. Zusammenleben unter einer menschlichen Machtordnung. Was ist die Stadt? Was ist das, wie es funktioniert? Und diese Bedeutung stimmt mit dem hebräischen Wort, was da steht, vollkommen überein. Da gibt es jetzt nichts anderes, genau darum geht es. Vergeblich, wenn Gott nicht über diese Stadt wacht. Vergeblich, wenn es unsere Sicherungssysteme sind und nicht Gottes Ordnungen. Die Frage ist, was ist mit deinem Vermögen? Was ist dein Vermögen, ist vielleicht die erste Frage. Was macht dich aus? Was ist der Wert, den du in und an dir trägst? Der wirkliche Wert. Und die zweite Frage ist, wie sicherst du diesen Wert? Punkt 3, das Brot. Auch das Brot wird beschrieben. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Das ist jetzt Luther-Übersetzung. Es ist umsonst. Ohne Gott ist das menschliche Mühen letztlich vergeblich. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja. Das ist immer die Frage, müssen wir uns mit dem Vogel identifizieren oder auch vielleicht auch mit dem Wurm? Der ist ja auch früh aufgestanden und wird gefressen. Ich habe nichts gegen frühes Aufstehen und ich habe auch nichts gegen gutes Arbeiten. Und das hat Gott ja auch gesagt und hat ja auch gesetzt, dass wir mit anpacken sollen, dass wir unser Werk tun sollen. Aber die Frage ist, um welchen Preis und mit welchem Ziel? Um was geht es denn eigentlich dahinter? Und ich finde, das Brot macht es, also bringt es irgendwie schon auch ganz gut zum Ausdruck. Das Sorgenbrot steht da. Ihr esst euer Sorgenbrot. Das Brot der Mühsal. Das klingt nett lecker. Stellt euch mal vor, ihr geht in die Bäckerei und seht da, das sind die neuen Brotsorten, die es da alle gibt. Vital und wie sie alle heißen. Ne? Und dann steht da Sorgenbrot. Kauft ihr das? Ich hatte das Sorgenbrot auch in den letzten Wochen ein bisschen. Wir haben uns als Familie dazu entschieden, ein Häuschen zu kaufen. Haben schon manche mitbekommen. Und es ist jetzt nicht mein Ding. So, ne? Also so Finanzierungssachen und Schulden haben, das möchte ich nicht. Da regt sich was in mir. Da passiert was. Und das ist dann schon so eine Sorge. Und dann irgendwann, als dann so die Finanzierungsverträge unterschrieben waren, da lag ich abends im Bett. Und es war auch relativ warm. Ich konnte nicht gut schlafen. Und dann wälzt du das hin und her und dann fragst du dich die ganze Zeit, bist du eigentlich bescheuert? Du hast doch ein schönes Leben. Es geht uns doch gut. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Muss das jetzt sein? Und dann merkst du, wie die Gedanken anfangen zu spinnen und wie man sich so dem aussetzt und diese Fragen hat. Das Sorgenbrot. Ich bin dankbar, ich konnte es wieder abgeben, ich konnte es wieder ablegen. Ich hatte viele ermutigende Menschen an meiner Seite, die mir gut zugesprochen haben. Und dass ich sage, ja, ich entdecke in diesem Weg auch echt Gottes Zuspruch und Gottes Weisung. Und deswegen nehme ich den auch gerne an. Aber die Sorgen können ganz schön plagen. Die Sorgen können uns um den Schlaf bringen. Ganz egal, was das für Sorgen sind. Wir hatten vor 2 Wochen Gegenwartsabend. Das ist immer so, wo wir alle, die wollen, zusammenkommen und sagen, wir setzen uns Gottes Gegenwart aus. Wir singen ihm Lieder, wir loben ihn, wir preisen ihn und dann fragen wir ihn einfach, ob irgendwas kommt. Und dann aus der Runde heraus gibt es meistens Themen, die sich auftun, die sich ergänzen miteinander und wo Gott irgendwie spricht zu den Einzelnen. Und vor 2 Wochen an Pfingsten hatte ich eigentlich die Hoffnung, das wird ein sehr beschwingter Abend und dann hat sich dieses Thema nach dem Lobpreis und dem Hören auf Gott, hat das so eine Schwere gehabt auf einmal. Und es ging um diese Mühsal, um diese Lasten, die wir tragen. Boah, das habe ich gar nicht gebraucht an diesem Abend eigentlich. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie ich mit drin war in diesen Gedanken, wie ich das auch hatte. Und dann haben wir so eine Zeit gemacht, wo wir gesagt haben, jetzt lasst uns auch gerne aussprechen. Geht zum Kreuz und lasst uns das vors Kreuz bringen und laut aussprechen, diese Sorgen einfach ablegen bei ihm. Und ich hatte dann auch was und bin dann auf diesen Teppich gegangen, wo dieses Kreuz steht und wollte was sagen. Und dann habe ich was gesagt und festgestellt, was sage ich hier eigentlich gerade? Das war überhaupt nicht das, was ich eigentlich sagen wollte. Und trotzdem habe ich etwas ausgesprochen. Und ich war erstmal irritiert, ich habe es dann durchgezogen. Und später an dem Abend sind 2 Leute auf mich zugekommen, die mich angesprochen haben und gesagt haben, hier, ich wäre vielleicht nicht dahin gegangen, aber das, was du da gesagt hast, war genau das, was ich sagen wollte. Das war genau das, was ich auf dem Herz hatte. Und dann war es für mich wieder okay, da was ausgesprochen zu haben, was vielleicht gar nicht meins war. Aber es war zu spüren, diese Sorgen sind da. Und wir knabbern an diesem Sorgenbrot, an vielen, vielen Stellen. Schade, schade, wenn das so viel Raum gewinnt, denn an diesem Abend war es auch so. Ich weiß nicht, ob wir machen ja immer Fehler oder es hätte anders laufen können oder wie auch immer, ist ja völlig egal, Gott hat da genug Möglichkeiten. Aber ich habe an diesem Abend, als der Abend rum war, noch mit 2 Leuten gesprochen, die eigentlich was total Positives auf dem Herz hatten, die so eine ermutigende Geschichte hatten. Die Karin sitzt da, die hat mir das erzählt, zum Glück habe ich sie gesehen, die Karin, und dachte, oh, die Karin hat vielleicht auch noch was, ich gehe zu ihr, setze mich hin und sagte, danke, dass du kommst, dass ich das mal endlich loswerden kann. Ich dachte schon, ich bin hier irgendwie falsch, weil sie so was Positives mit Gott erlebt hat, wie Gott sie gebraucht hat, um etwas weiterzugeben. Und dann hatte ich noch ein Gespräch mit jemandem, die hier beim Gebet war und für eine Situation hat für sich beten lassen. Und ich war dabei, als wir gebetet haben. Und sie sagte, und ich habe da voll was Positives erlebt. Das war so gut, diese Situation, in die ich dann reinkam mit diesem Gebet. Und sie hat es so positiv auf dem Herz gehabt. Und ich dachte, ja, das müssen wir unbedingt auch hören. Die Sorgen müssen raus, müssen sie aussprechen. Aber wir tauschen so oft das Sorgenbrot gegen das Brot des Lebens ein, was Jesus uns anbietet. Der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, wird keinen Hunger mehr haben. Ihr kennt die Geschichte vielleicht vom Volk Israel, wie es auszieht aus der Sklavenschaft in Ägypten. Und dann ziehen sie durch die Wüste und haben keine Nahrung und sie beschweren sich und sie haben wieder Sorgen, wo kriegen wir unser Essen her? Und das war doch so gut und gerne würde ich das Fleisch wieder essen, was es da in Ägypten gab. Und dann lässt Gott nachts im Tau Manna wachsen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo es herkam. Es war auf einmal da, da entsteht Manna. Manna heißt Manna, aber man nennt es auch immer das Brot des Himmels. Das Brot von Gott, was Gott schenkt. Und dieses Brot, was da wächst oder was da ist morgens einfach, das ist das, was dieses Volk Israel versorgt. Die ganze Wanderung, bis sie am Ziel sind. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Manchmal vergessen wir diesen Nachsatz. Ich will euch Freude schenken, ich will euch Ruhe schenken für eure Seele. Petrus schreibt, alle eure Sorgen werft auf ihn, auf diesen Jesus. Denn er sorgt für euch. Es braucht beides. Es braucht dieses Werfen, aber es braucht dann auch dieses Ruhe finden, Ruhe schenken lassen. Wir machen das jetzt mal ganz praktisch an dieser Stelle. Ich bin nämlich heute Morgen direkt vom Gottesdienst von zwei Personen angesprochen worden, die was auf dem Herzen haben. Und ich erzähle euch das kurz und wir beten dafür und wir werfen diese Sorgen einfach auf Jesus, auf ihn. Und sind gespannt, was er tut. Das eine war die Sarah, sie hat hier eben gesungen, ihr Opa, der Wolfgang Flick, kennen viele von euch auch, als sie noch gesund waren sie regelmäßig hier im Gottesdienst, ist schwer krank. Eine Krebskrankheit und wurde jetzt auch künstlich ernährt. Support ist zu, hat eine starke Lungenentzündung jetzt auch noch und ist jetzt gerade sehr kritisch. Und heute Morgen hat die Oma, also seine Frau, die Heide, noch eine Nachricht geschickt und darum gebeten, ob wir nicht beten können für den Wolfgang in dieser Situation. Und das sind Sorgen, große Sorgen. Und ich würde die jetzt gerne auf Jesus werfen und ich bete jetzt kurz für den Wolfgang. Jesus, du hast gesagt, wir sollen alles auf dich werfen, das machen wir jetzt und wir legen dir den Wolfgang hin. Und wir bitten dich, dass du ihm ganz nahe bist, dass er Ruhe finden kann in dir, dass du seinen Körper, seinen Geist, aber ganz besonders auch sein Herz, seine Seele anrührst in diesem Augenblick und er spüren kann, dass du sein Haus baust, dass du seine Stadt bewachst, dass du das Brot des Lebens bist, was nicht endet, was nicht dieser Vergänglichkeit dieser Welt ausgesetzt ist, sondern darüber hinaus geht und darüber hinaus Bestand hat. Komm du hinein, schenk diese Ruhe auch für Heide. Berühre ihn. In deinem Namen, Jesus. Amen. Und die zweite Person, die zu mir kam, das war der Peter Schuster, der Mann von der Dorica. Die Dorica habt ihr vielleicht schon gehört, hat schon ein paar Mal erzählt. Die hatte auch eine ganz spannende Geschichte im letzten Jahr mit ihrem Hirn, mit der Blutung im Hirn und der Anschwellen über den Virus, nicht die Blutung, und wie Gott sie da rausgeholt hat und sie jetzt hier sitzen kann, so wie sie ist und da ist. Und der Peter hat das natürlich hautnah mitbekommen. Und gestern war er unterwegs zum Rasenmähen in Gießen und trifft an so einem Wohnblock einen jungen Mann, der ihm Wasser anbietet, weil es so heiß war. Und er nimmt das Wasser entgegen und dabei merkt er, dass dieser junge Mann blind ist. Und dann erzählt Peter seine Geschichte und fragt ihn, ob er Jesus kennt. Und erzählt ihm von seiner Frau Dorica und was er erlebt hat mit diesem Jesus. Und fragt ihn, ob er an Jesus glaubt und ob er auch an Wunder glaubt. Und dann haben die beiden sehr viel miteinander geweint und miteinander gebetet. Und jetzt ist der Peter unterwegs und sagt, bitte lasst uns für diesen jungen Mann beten, dass Gott sich an ihm verherrlicht, dass er dieses Brot des Lebens schmecken darf. Und natürlich aus unserer Sicht am besten, dass er ihm das Augenlicht schenkt. Aber manchmal sind die Augen des Herzens sogar noch wichtiger als die wirklichen Augen, dass Jesus da hineinkommt. Und jetzt möchte ich auch noch für diesen jungen Mann beten. Jesus, ich danke dir, dass du Peter das aufs Herz gelegt hast, dass er diesen Mut hatte, gestern diesen jungen Mann anzusprechen und ihn auf dich hinzuweisen. Und ich weiß, du liebst diesen jungen Mann. Und du siehst ihn auch mit seiner Sorge, mit seiner Last, mit seiner Erblindung und den Schwierigkeiten, die das Leben da mit sich bringt. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du ihm begegnest jetzt. Ich möchte dich bitten, dass du seine Augen öffnest, wie auch immer du das machst. Seine inneren Augen, dass er dich sehen darf, dass er dich annehmen darf, dich erkennen darf, wer du bist und wie du bist. Und Herr, aus unserer Sicht auch, öffne auch seine irdischen Augen, dass er Zeugnis sein darf deiner Herrlichkeit, deines Lebens und viele Menschen über ihn dir begegnen dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Salomo schreibt, ohne Gott ist menschliches Mühen letztlich vergeblich. Wir können noch so kämpfen. Aber wenn er nicht derjenige ist, der das hineinbringt, dann ist es vergeblich. Segen ist nicht machbar. Segen ist nicht produzierbar, auch wenn wir uns noch so anstrengen, wenn wir noch so fromm sind. Segen ist ein Geschenk. Der Mensch soll nicht angstvoll kontrollieren, sondern vertrauend mitarbeiten am Werk Gottes. Die Sorgen haben ihren Ursprung in Angst. Das, was ich an dem Gegenwartsabend ausgesprochen habe, war Angst. Angst, nicht genug zu sein. Angst, nicht genug zu haben. Angst, zu kurz zu kommen. Angst, etwas zu verlieren. Und ich glaube, die ist weit verbreitet, diese Angst. Jeder von uns hat irgendeine Angst in sich und kämpft mit irgendeiner Angst. Und die lähmt uns, die blockiert uns. Und wir essen dieses Sorgenbrot und wir mühen uns. Aber den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Wer sind denn die Seinen? Wer ist denn die Seinen? Freunde steht drunter, also Luther übersetzt es mit Freunden. Seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf. Wenn man im Hebräischen guckt, ist es schwierig, ich habe dann so Interlinearübersetzung, da steht das Englische drunter, da steht his beloved, seine Geliebten, die, die Gott liebt, denen gibt er es. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wir lieben es, gebraucht zu werden, aber wir brauchen es, geliebt zu werden. Ja, es spielt ein bisschen vielleicht diese ganze Thematik rein. Wir lieben es, gebraucht zu werden, schaffen und auch die Anerkennung zu bekommen, weil wir irgendwie gebraucht werden über unser Tun, über unsere Leistung. Aber eigentlich brauchen wir es, geliebt zu werden. Das ist das, worum es geht. Ja, Gott liebt dich. Das ist wieder das weichgespülte Evangelium, was wir alle hören. Ja, Gott liebt dich. Und der Pastor hat gesagt, Gott liebt mich, jetzt bin ich ermutigt, jetzt gehe ich wieder weiter. Es reicht nicht. Es reicht nicht, dass dir irgendjemand sagt, Gott liebt dich. Es reicht nicht, das einfach nur zu hören, weil das wird nur kurzfristig halten. Es wird das nicht bringen, es wird das Sorgenbrot nicht wegnehmen und ersetzen. Du musst die Liebe Gottes in deinem Leben schon erfahren. So blöd es ist. Das ist wie mit dem Brot. Dass da dieses Gott liebt mich Brot beim Bäcker ist und ich das ansehe und denke, ja, ist schön, vielleicht kaufe ich es sogar und lege es mir zu Hause in meine Brotbox. Wenn ich es nicht esse, wird es seine Wirkung nicht entfalten. Und das stimmt, dann haben wir ein weichgespültes Evangelium. Dann ist es nur noch, ja, Gott liebt dich, ist doch alles gut, will so bleiben, wie ich bin, ist doch alles prima. Das Brot des Himmels ist nicht von du darfst, ne? Das kommt woanders her. Wir müssen es essen. Und ich kann euch leider keine Methode geben. Ich kann euch leider keine 3 Schritte geben, wie du die Liebe Gottes in deinem Leben erfahren kannst. Außer dich wirklich darauf einzulassen und die Hände aufzuhalten. Denn es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, was von ihm kommt. So errichtet er dein Haus. So schützt er deine Stadt. So sichert er dein Vermögen mit seiner Liebe. Die Seinen, das sind die, die eine innige, gnädige Beziehung mit ihm leben. Die Seinen, das sind die, die vor ihm auf die Knie gehen und alles, was sie ausmacht, ihr ganzes Leben, ihr ganzes Vermögen, vor ihm hinlegen und in seine Hände legen. Und mit diesen offenen Händen da sitzen und warten, dass er kommt und er es füllt mit dem, was er für uns hat. Weil sie vertrauen. Weil sie darauf vertrauen, dass er gut ist. weil sie vertrauen, dass der Segen kommt, wenn wir ihn tun lassen und nicht, wenn wir tun. Und zum Schluss der Schlaf. Denn er gönnt seinen Freunden den Schlaf. Es gibt hier tatsächlich zwei Lesarten. Eigentlich steht im Hebräischen hier, den Seinen gibt der Herr Schlaf. Da steht nicht, gibt er ihnen es oder sowas. Da steht, den Seinen gibt der Herr Schlaf. Und in diesem Kontext, wo dieser Vers steht, macht es ja auch dann Sinn zu sagen, wenn du ruhig schlafen kannst, wenn du dieses Vertrauen hast, dich hinzulegen und ruhig zu schlafen in der Hand deines Gottes, dann ist der Schlaf, den du hast, der größte Segen, den du kriegen kannst. Aber natürlich aus diesem Kontext kann man es auch anders übersetzen, wie es die meisten Übersetzer tun. Da heißt es dann, den Seinen gibt er es, also diese Fürsorge, dieses Errichten des Hauses, diese Sicherung, denen gibt er das genauso viel im Schlaf, übersetzen manche. Wie dem auch sei, beides ist geschenkt. Beides ist die Gnade Gottes. Schlaf ist das vertrauensvolle Ruhen in Gottes Fürsorge. Vertrauenvolles Ruhen in Gottes Fürsorge. Und er versorgt sogar, während wir schlafen. Er kümmert sich sogar um diese Dinge, während wir schlafen. Ich habe diesen Vers früher in der Schule immer mitgenommen. Den Seinen gibt es ja her im Schlaf. Also schön. Ach, das Lernen, komm. So, früher hat man das Vokabelheft unter das Kopfkissen gelegt, ne, wenn man dachte, dann vielleicht passiert da irgendwas. Da hat nicht geklappt. Ne? Also, das war nicht die Fürsorge, um die es ging. Sondern eher diese Geschichten, die wir auch schon eben gehört haben. Ne? Diese Kleinigkeiten manchmal auch. Diese Camper, die beim Siggi vorbeigefahren sind. Er hat es als Fürsorge Gottes wahrgenommen, weil er den Sensor dafür hatte. Weil er es brauchte. Andere würden sagen, ja, Zufall. Gott versorgt uns. Vielleicht nicht immer mit dem, was wir wollen und was wir uns wünschen. Aber doch mit dem, was wir brauchen. Es ist gnädiges Schenken ohne menschliches Zutun. Also schlaf gut. Die letzte Folie und dann nochmal. Schlaf gut ist tatsächlich eine Aufforderung für euch heute Morgen. Eine Aufforderung für euch. Als allererstes, vertrau Gott dein Vermögen an. Lass ihn dich, deine Familie, deinen Status errichten. Ja, wenn ihr den Psalm weiterlest, gibt es noch zwei Verse, da geht es um Kinder. Weil damals zur Zeit Salomos waren Söhne vor allen Dingen das Vermögen, was man hatte und auch die Sicherung für die Zukunft. Und er beschreibt dann, was für ein Geschenk Kinder sind. Unsere heutige Zeit sieht das ein bisschen anders aus von den gesellschaftlichen Strukturen, aber da kann man gerne nochmal weiterlesen. Vertrau all das, was du hast, Gott an. Lass ihn errichten und kontrolliere nicht. Ja, ein bisschen verantwortlicher Umgang mit dem, was man hat. Klar, der darf schon da sein. Aber gib die Kontrolle ab. Tausche das Sorgenbrot mit dem Brot des Lebens. Nimm Segen in dich auf. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie viel Zeit wir mit was verbringen. Mit welchem Gedanken wir aufstehen, mit welchem Gedanken wir einschlafen. Und da geht es nicht um, ich muss meine Bibel lesen, aber da geht es darum, mit was füllst du deine Gedanken, mit was füllst du deinen Geist? Gibst du Gott die Möglichkeit, dass er dir den Segen zusprechen darf, dass er dich ermutigen darf? Oder sind von Anfang an am Tag gleich die Sorgen da und dein Frühstück ist gleich Sorgenbrot? Gib Gott die Möglichkeit. Vielleicht hast du ein schönes Ritual, was du anfangen kannst. Oder leg deine Bibel auf den Nachttisch, dass du gleich als erstes irgendwas nimmst. Und es geht gar nicht darum, dass du dann in diesem Zustand sofort alles kapierst, was da steht und alles irgendwie belegen kannst. Aber füll deinen Geist, füll dich mit dem Segen, der vor ihm kommt. Und lass dich füllen. Geh in die Gemeinschaft. Ey, deswegen ist es so wichtig, auch in Gemeinschaft zu gehen, dass wir uns gegenseitig das zusprechen dürfen, dass wir uns gegenseitig das Sorgenbrot aus der Brotbox klauen und uns Segen reintun. Und das Dritte, such seine Nähe. Such Gottes Nähe, seine Gegenwart und lass dich zuerst lieben. Johannes schreibt das. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Es ist seine Liebe, die es überhaupt erst möglich macht, dass das geht, die Sorgen abzugeben. Die Kontrolle abzugeben, weil wir seine Liebe erfahren haben. Und wenn du deine Liebe noch nicht erfahren hast, dann lade ich dich ein, streck dich danach aus, bitte Gott darum. bitte ihn konkret darum, lass mich deine Liebe spüren in meinem Innersten. Und alles, was da ist, was das irgendwie abhalten will, gib mir die Kraft, es auszuräumen. Vielleicht kannst du es nicht alleine. Hier standen einige Menschen hier vorne. Und da gibt es noch viel, viel mehr. Vielleicht hast du andere Vertraute, die irgendwie da sind oder die du irgendwie das Gefühl hast, die könnte ich ansprechen. Ihr habt gleich während dem Lobpreis wieder die Gelegenheit, hier vorne hinzukommen und einfach ganz kurz für euch beten zu lassen. Euch einen Segen abzuholen. Nehmt das wahr. Ich möchte an dieser Stelle auch noch diese drei Punkte nochmal ausbeten und in Gottes Hand legen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du gesagt hast, ich bin der, der da ist. Ich bin der, der eure Lasten trägt, der eure Sorgen trägt. Ich bin der, der euch Ruhe schenken will. Diesen Schlaf, den ihr braucht. Zu spüren, Gott ist da, er versorgt und er liebt. Und das ist genug. Das ist das, was ich eigentlich brauche. Und jetzt bitte ich dich, Herr, dass du uns das schenkst, dass wir all das, was uns ausmacht, unser Vermögen, dir anzuvertrauen. Nicht selber zu kontrollieren und festzuhalten und die Faust eng zu machen, sondern die Hand aufzumachen und es in deine Hände zu legen. Jesus, ich bitte dich, dass du dieses Sorgenbrot nimmst, was wir in unsere Tasche mit uns rumschleppen und dass du Brot des Lebens hineinfüllst. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns ganz nah kommst, dass diese Liebe, die von dir ausgeht, erfahrbar in unserem Inneren wird und eine Basis legt, einen Grund legt, die so viel größer ist als all das, was an Stürmen und Umständen um uns herum ist. Und ich weiß, dass du das möchtest, Herr. Begegne uns jetzt. Amen.